Durch die Bibel. Eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon McGee. Ins Deutsche übertragen von Kai-Uwe Wolczak.
Ich begrüße Sie zu einer weiteren Ausgabe der Sendereihe Durch die Bibel. Herzlich willkommen. Zunächst ein kurzer Rückblick auf das 18. Kapitel des Johannesevangeliums. Mit Fackeln, Lampen und mit Waffen waren römische Soldaten und einige Knechte der religiösen Führer gekommen, um Jesus im Garten Gethsemane zu verhaften. Judas Iskariot, einer der Jünger Jesu, hatte sich gegen Geld dazu bereit erklärt, sie zur richtigen Zeit an den richtigen Ort zu führen. Es ging darum, die Öffentlichkeit so weit wie möglich zu meiden, um keinen Tumult im Volk zu provozieren. Nach seiner Festnahme wurde Jesus zunächst von dem ehemaligen Hohenpriester Hannas verhört, den viele für die graue Eminenz im Hintergrund halten, die in Wirklichkeit den Prozess gegen Jesus vorangetrieben hat. Erst anschließend folgte das Verhör durch Kaiphas, dem amtierenden Hohenpriester, der dem jüdischen Hohen Rat vorstand. Für die Mitglieder des Hohen Rates stand schon längere Zeit fest, dass Jesus wegen Gotteslästerung zum Tode verurteilt werden müsse, weil er sich immer wieder mit Gott auf eine Stufe stellte. Das Todesurteil gegen ihn musste jedoch von den Römern bestätigt und vollstreckt werden, denn sie waren zur Zeit Jesu die Machthaber im Heiligen Land. So kam es zu einem weiteren Verhör durch den römischen Statthalter Pontius Pilatus. Der hätte Jesus am liebsten freigelassen, weil er die religiös begründeten Vorwürfe des Hohen Rates nicht nachvollziehen konnte. Doch er wurde von den anderen massiv bedrängt, Jesus kreuzigen zu lassen. Das 19. Kapitel des Johannesevangeliums berichtet über einen Justizskandal sondergleichen. Eigentlich waren die Römer dafür bekannt, dass sie überall, wo sie die Macht hatten, in vorbildlicher Weise für Gerechtigkeit sorgten. Fast jeder römische Beamte soll auf seinem Schreibtisch eine kleine Figur stehen gehabt haben, die den Gott Janus darstellte. Janus hatte zwei Gesichter. Eines schaute nach vorne und eines nach hinten. Nach ihm ist übrigens der Monat Januar benannt, weil man zum Jahresbeginn einerseits dem neuen Jahr entgegenblickt, aber andererseits auch aufs alte Jahr zurückblickt. Ein römischer Beamter wiederum sollte durch die Janusfigur daran erinnert werden, stets beide Seiten einer Angelegenheit, zum Beispiel eines Rechtsstreits, zur Kenntnis zu nehmen. Rom regierte die Welt fast 1000 Jahre lang. Wenn die Römer die Gewalt über ein Volk übernahmen, gingen sie dabei taktisch sehr klug vor. Denn sie versprachen, die Transportwege auszubauen, Recht und Ordnung durchzusetzen, sowie für Schutz und Frieden zu sorgen. Allerdings regierten die römischen Machthaber größtenteils mit eiserner Faust. Sie waren Diktatoren. Und wenn sich jemand vor Gericht verantworten musste, konnte er zwar davon ausgehen, dass sowohl Schuldige wie auch Unschuldige ein gerechtes Urteil empfingen. Nur eines konnte niemand erwarten, nämlich Gnade. Halten wir also fest, ein römisches Gerichtsurteil war in aller Regel ein hartes, aber ein gerechtes Urteil. Umso ungewöhnlicher ist die Tatsache, dass der Prozess gegen Jesus in mehrfacher Hinsicht eine Farce war. Dieser Prozess endete mit einem Skandalurteil. Mit daran schuld war Pontius Pilatus. Er war in den Jahren 26 bis 36 nach Christus Statthalter in der römischen Provinz Judäa. Das heißt, er hatte dafür zu sorgen, die Interessen des römischen Kaisers Tiberius in der ihm unterstellten Region wahrzunehmen. Zu seinen Aufgaben gehörte es auch, das vom jüdischen Hohen Rat gegen Jesus verhängte Todesurteil zu verwerfen oder zu bestätigen. Aus Pilatus' Sicht handelte es sich um eine religiöse Streitigkeit, die eigentlich kein Todesurteil rechtfertigte. Doch weil die jüdischen Führer nicht locker ließen, sah er sich zum Handeln gezwungen. In den ersten Versen von Kapitel 19 des Johannesevangeliums wird berichtet: Da nahm Pilatus Jesus und ließ ihn geißeln. Und die Soldaten flochten eine Krone aus Dornen und setzten sie auf sein Haupt und legten ihm ein Purpurgewand an und traten zu ihm und sprachen: »Sei gegrüßt, König der Juden«, und schlugen ihm ins Gesicht. Was hier passierte, war, so viel wir heute wissen, vollkommen gesetzeswidrig. Normalerweise hätte Pontius Pilatus das Urteil gegen Jesus bestätigen oder ihm widersprechen müssen. Stattdessen versuchte Pilatus offenbar, die jüdischen Führer mit einem Kompromiss zu besänftigen. Die Geißelung war nämlich eine Strafe für sich, die gegen einen Straftäter verhängt werden konnte. Immerhin bestand die Möglichkeit, sie lebend zu überstehen. Manche starben aber auch während einer Geißelung. Denn der Verurteilte wurde mit nacktem Oberkörper ausgepeitscht, wobei in den Lederriemen der Peitschen Knochensplitter oder Bleistücke eingeflochten waren. Unglaubliche Schmerzen und schlimme Verletzungen waren die Folgen. Abgesehen davon machten sich die Soldaten in diesem Fall einen Spaß daraus, Jesus zu demütigen. Schläge ins Gesicht gehörten ebenso dazu wie das Aufsetzen einer Dornenkrone und das Anlegen eines Purpurgewandes. Damit sah er aus wie ein übel zugerichteter König, der jede Macht verloren hatte. Im Markus-Evangelium wird außerdem von einem grausamen Spiel berichtet, das auch aus weltlichen Geschichtsquellen bekannt ist. Demnach wurde dem Gefangenen die Augen verbunden, und einer der Soldaten schlug mit der Faust zu, so kräftig er konnte. Dann wurde dem Geschlagenen die Augenbinde abgenommen, und er sollte raten, wer es gewesen sei. Natürlich lag er meistens daneben, so dass dieses Spiel in die nächste Runde ging, bis der Gefangene irgendwann zusammenbrach. Ich denke, als Jesus dies erleiden musste, ging damit eine alte Prophezeiung aus dem Jesaja-Buch in Erfüllung, über die sich viele Gläubige vorher nur gewundert haben mögen. Denn dort heißt es sinngemäß, viele Leute, die ihn sahen, waren entsetzt, denn er war völlig entstellt und kaum noch als Mensch zu erkennen. Zurück zu dem Bericht im Johannesevangelium Kapitel 19. Ich lese weiter ab Vers 4. Da ging Pilatus wieder hinaus und sprach zu ihnen, den Juden, die vor dem Palast des Pilatus warteten, »Seht, ich führe ihn heraus zu euch, damit ihr erkennt, dass ich keine Schuld an ihm finde.« Und Jesus kam heraus und trug die Dornenkrone und das Purpurgewand. Und Pilatus spricht zu ihnen, »Seht, welch ein Mensch!« An dieser Stelle wird deutlich, wie unterschiedlich Menschen ein und dieselbe Sache bewerten, und zwar je nachdem, ob ihnen der Heilige Geist die Augen dafür öffnet oder nicht. Pilatus weist auf den geschundenen und gedemütigten Jesus hin und sagt, »Seht, welch ein Mensch!« Er appelliert an das Mitleid der Feinde Jesu. Ohne Erfolg, wie wir gleich sehen werden. Der Verfasser des Johannesevangeliums dagegen appelliert unausgesprochen an seine Hörer und Leser, »Seht, der Sohn Gottes!« Ist es nicht unglaublich, dass er diese Qualen durchlitten hat, damit wir nicht für unsere Sünden bezahlen müssen? Seht ihm ins Angesicht und glaubt. Wie eben schon angedeutet, der Appell an die Menschlichkeit, den Pilatus an die jüdischen Führer richtet, bleibt ohne Wirkung. In Vers 6 des Bibeltextes wird berichtet, »Als ihn die hohen Priester und die Knechte sahen, schrien sie, Kreuzige, Kreuzige!« Pilatus spricht zu ihnen, »Nehmt ihr ihn hin und kreuzigt ihn, denn ich finde keine Schuld an ihm.« Möglicherweise war das der Zeitpunkt, als Pontius Pilatus theatralisch seine Hände in Unschuld wusch. Das Matthäusevangelium berichtet darüber, und längst gehört diese Formulierung, seine Hände in Unschuld waschen, zum allgemeinen Sprachgebrauch. Doch Pilatus hat durch dieses Waschen allenfalls saubere Hände bekommen, während der schwarze Fleck auf seiner Seele noch ein Stück größer wurde. Nicht umsonst heißt es im apostolischen Glaubensbekenntnis über Jesus Christus, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben. Aus unserem Bibeltext lese ich nun weiter ab Vers 7. Pilatus hatte noch einmal betont, ich finde keine Schuld an Jesus. Die Juden antworteten ihm, wir haben ein Gesetz und nach dem Gesetz muss er sterben, denn er hat sich selbst zu Gottes Sohn gemacht. Als Pilatus dies Wort hörte, fürchtete er sich noch mehr und ging wieder hinein in das Prätorium und spricht zu Jesus, »Woher bist du?« Aber Jesus gab ihm keine Antwort. Da sprach Pilatus zu ihm, »Redest du nicht mehr mit mir? Weißt du nicht, dass ich Macht habe, dich loszugeben und Macht habe, dich zu kreuzigen?« Jesus antwortete, »Du hättest keine Macht über mich, wenn es dir nicht von oben her gegeben wäre. Darum, der mich dir überantwortet hat, der hat größere Sünde.« Dieser letzte Satz, den ich gerade vorgelesen habe, spielt darauf an, dass der Verräter Judas Iskariot, genauso wie die religiösen Führer des Volkes, im Grunde eine größere Schuld auf sich geladen haben als der römische Statthalter Pilatus, obwohl er letztendlich über Leben oder Tod zu entscheiden hatte. Doch handelte er aus einem rein weltlichen Verständnis heraus, während die jüdischen Feinde Jesu hätten erkennen müssen, wen sie da verurteilt haben. Ich komme zu Vers 12. Von da an trachtete Pilatus danach, ihn freizulassen. Die Juden aber schrien, »Lässt du diesen frei, so bist du des Kaisers Freund nicht, denn wer sich zum König macht, der ist gegen den Kaiser.« Der erste Teil des Verses ist wirklich interessant. Nachdem Pilatus ein weiteres Mal mit Jesus gesprochen hat, heißt es hier, von da an trachtete Pilatus danach, ihn freizulassen. Warum? Weil sein Gewissen ihm keine Ruhe gab? Weil er womöglich anfing, sich zu überlegen, was wäre, wenn Jesus tatsächlich der Sohn Gottes sein sollte? Nun, auf jeden Fall schien die Erhabenheit, mit der Jesus sich nur sehr zurückhaltend selbst verteidigte, ihn zu beeindrucken. Aber die Drohungen von Seiten der jüdischen Führer beeindruckten ihn schließlich noch mehr. Er fürchtete sich davor, dass sie nach Rom melden könnten, »Wir haben hier Jesus, einen Aufrührer, dingfest gemacht, der die Autorität des römischen Kaisers nicht anerkennt. Aber Pilatus will nicht gegen ihn vorgehen.« Die Vorstellung, selbst zum Angeklagten zu werden, jagte Pontius Pilatus Angst ein. Vers 13. Als Pilatus diese Worte hörte, führte er Jesus heraus und setzte sich auf den Richterstuhl an der Stätte, die da heißt Steinpflaster, auf Hebräisch Gabbata. Mit Gabbata ist ein erhöhter, mit Steinplatten belegter Platz gemeint, der sich beim Prätorium, also beim Palast des Statthalters, befand. Hier wurden unter freiem Himmel die abschließenden Gerichtsurteile gesprochen. Weiter ab Vers 14. Es war aber am Rüsttag für das Passafest um die sechste Stunde. Und er, Pilatus, spricht zu den Juden, »Seht, das ist euer König.« Sie schrien aber, »Weg, weg mit dem, kreuzige ihn!« Spricht Pilatus zu ihnen, »Soll ich euren König kreuzigen?« Die Hohenpriester antworteten, »Wir haben keinen König als den Kaiser.« Da überantwortete er ihnen Jesus, dass er gekreuzigt würde. Sie nahmen ihn aber, und er trug sein Kreuz und ging hinaus zur Stätte, die da heißt Schädelstätte, auf Hebräisch Golgatha. Nachdem die religiösen Juden den Kaiser als mögliches Druckmittel gegen Pilatus ins Spiel gebracht haben, sprechen sie sich jetzt noch einmal deutlich für ihn als oberste weltliche Autorität aus und bestreiten gleichzeitig den geistlichen Anspruch Jesu, ihr König zu sein. Pontius Pilatus gibt auf, lässt es zu, dass an Jesus nun das Todesurteil vollstreckt wird. Ihm steht die Kreuzigung bevor, eine grausame Todesart. Aus der Sicht Gottes jedoch bedeutet das Kreuz, dass die Menschen mit ihm versöhnt werden. Das Kreuz ist der Ort, an dem sich volle Genugtuung für ihre Sünden vollzieht. Statt eines harten und gerechten Gerichtsurteils finden Menschen unter dem Kreuz Liebe und Barmherzigkeit. Aus der Sicht Jesu ist sein Tod am Kreuz ein Opfer. Er ist der Erlöser der Menschen, die an ihn glauben, und er macht sich selbst zum Sündopfer. Sein Tod am Kreuz ist für Jesus aber auch ein Akt des Gehorsams seinem Vater gegenüber. Im Philipperbrief heißt es deshalb, er erniedrigte sich selbst und ward gehorsam bis zum Tode, ja, zum Tode am Kreuz. Tja, und aus meiner und hoffentlich auch aus Ihrer Sicht, ist das Kreuz der Ort, an dem Jesus an unserer Stelle für unsere Sünden bezahlt hat. Im 1. Petrusbrief heißt es dazu: Christus hat gelitten, der unsere Sünden selbst hinaufgetragen hat, an seinem Leibe auf das Holz, damit wir, der Sünde abgestorben, der Gerechtigkeit leben. Durch seine Wunden seid ihr heil geworden. Zurück zu unserem Bibeltext. Ich lese weiter aus Johannes 19, ab Vers 18. Dort, gemeint ist der Hügel Golgatha, kreuzigten sie ihn, und mit ihm zwei andere zu beiden Seiten, Jesus aber in der Mitte. Pilatus aber schrieb eine Aufschrift und setzte sie auf das Kreuz, und es war geschrieben: Jesus von Nazareth, der König der Juden. Diese Aufschrift lasen viele Juden, denn die Stätte, wo Jesus gekreuzigt wurde, war nahe bei der Stadt. Und es war geschrieben in hebräischer, lateinischer und griechischer Sprache. Da sprachen die hohen Priester der Juden zu Pilatus: Schreib nicht der König der Juden, sondern dass er gesagt hat, ich bin der König der Juden. Pilatus antwortete: Was ich geschrieben habe, das habe ich geschrieben. Ich finde es äußerst interessant, dass Pilatus dieses Schild in drei Sprachen beschriften ließ. Hebräisch war in Israel die Sprache der Religion, lateinisch die Sprache der weltlichen Macht und Rechtsprechung und griechisch die Sprache der Kultur und Bildung. Fast bekommt man den Eindruck, als ob damit alle Lebensbereiche der Menschen damals abgedeckt werden sollten. Zugleich wurde dadurch deutlich: Jesus ist für alle Menschen gestorben, egal wo sie sich selbst am meisten verankert fühlen. Weiter ab Vers 23. Als aber die Soldaten Jesus gekreuzigt hatten, nahmen sie seine Kleider und machten vier Teile, für jeden Soldaten einen Teil, dazu auch das Gewand. Das war aber ungenäht, von oben an gewebt in einem Stück. Da sprachen sie untereinander: Lasst uns das nicht zerteilen, sondern darum losen, wem es gehören soll. So sollte die Schrift erfüllt werden, die da sagt: Sie haben meine Kleider unter sich geteilt und haben über mein Gewand das Los geworfen. Das taten die Soldaten. Bitte achten Sie mal auf die ersten Worte in Vers 23. Da heißt es: Als aber die Soldaten Jesus gekreuzigt hatten. Das heißt, der eigentliche Vorgang der Kreuzigung wird hier mehr oder weniger ausgespart. Ganz ähnlich wie auch in den anderen drei Evangelien. Hier werden keine grauenhaften Details genannt, sondern es scheint geradewegs so, als ob Gott einen Schleier über das ganze Geschehen gelegt hätte. Wahrscheinlich, weil Menschen sonst in Versuchung kommen könnten, sich neugierig an allen möglichen Einzelheiten des grausamen Geschehens zu ergötzen. Dabei ist das, was da letztlich am Kreuz passiert ist, sowieso nicht vollständig zu begreifen. Im Grunde können und sollen wir nichts weiter tun, als im Glauben anzunehmen, dass Jesus dort für unsere Sünden gestorben ist und damit den Weg zu Gott frei gemacht hat. Weiter ab Vers 25. Es standen aber bei dem Kreuz Jesu seine Mutter und seiner Mutter Schwester, Maria, die Frau des Klopas, und Maria von Magdala. Als nun Jesus seine Mutter sah und bei ihr den Jünger, den er lieb hatte, spricht er zu seiner Mutter: Frau, siehe, das ist dein Sohn. Danach spricht er zu dem Jünger: Siehe, das ist deine Mutter. Und von der Stunde an nahm sie der Jünger zu sich. Jesus spricht hier seine eigene Mutter mit Frau an, wie übrigens auch schon im Kapitel 2, wo über die Hochzeit in Kana berichtet wurde. Ich könnte mir vorstellen, dass Jesus seiner Mutter damit verdeutlichen wollte: Nicht das Mutter-Sohn-Verhältnis ist jetzt wichtig, sondern dass ich der Erlöser bin, auch dein Erlöser. Wenn ich jetzt am Kreuz sterbe, trauere bitte nicht in erster Linie um deinen Sohn, sondern erkenne, dass ich auch deine Sünden wie die aller anderen Menschen auf mich nehmen werde. Was in den folgenden Versen geschildert wird, darauf bin ich schon im Zusammenhang mit den anderen drei Evangelien eingegangen. Jedes Evangelium schildert die Vorgänge rund um die Kreuzigung aus einem etwas anderen Blickwinkel. Dem einen Evangelisten war dies, dem anderen eher jenes wichtig. Auffällig ist, dass das Johannesevangelium mehrfach auf alttestamentliche Prophezeiungen hinweist, die mit der Kreuzigung Jesu in Erfüllung gegangen sind. Zum Abschluss dieser Sendung lese ich nun die Verse 28 bis 37. Danach, als Jesus wusste, dass schon alles vollbracht war, spricht er, damit die Schrift erfüllt würde, mich dürstet. Da stand ein Gefäß voll Essig. Sie aber füllten einen Schwamm mit Essig und steckten ihn auf ein Ysoprohr und hielten es ihm an den Mund. Als nun Jesus den Essig genommen hatte, sprach er, es ist vollbracht, und neigte das Haupt und verschied. Weil es aber Rüsttag war und die Leichname nicht am Kreuz bleiben sollten den Sabbat über, denn dieser Sabbat war ein hoher Festtag, baten die Juden Pilatus, dass ihnen die Beine gebrochen und sie abgenommen würden. Da kamen die Soldaten und brachen dem ersten die Beine und auch dem anderen, der mit ihm gekreuzigt war. Als sie aber zu Jesus kamen und sahen, dass er schon gestorben war, brachen sie ihm die Beine nicht, sondern einer der Soldaten stieß mit dem Speer in seine Seite und sogleich kam Blut und Wasser heraus. Und der das gesehen hat, der hat es bezeugt und sein Zeugnis ist wahr. Und er weiß, dass er die Wahrheit sagt, damit auch ihr glaubt. Denn das ist geschehen, damit die Schrift erfüllt würde, ihr sollt ihm kein Bein zerbrechen. Und wiederum sagt die Schrift an einer anderen Stelle, sie werden den sehen, den sie durchbohrt haben. Während der Vorgang der Kreuzigung Jesu in allen vier Evangelien relativ knapp beschrieben wird, spielt die anschließende Grablegung eine überraschend große Rolle. Vielleicht, weil der Leichnam Jesu nur noch mit Menschen in Kontakt kommt, die ihm mit Liebe begegnet sind. Und weil die genaue Beschreibung seiner Grablegung dokumentieren soll, dass kurz darauf bei seiner Auferstehung alles mit rechten Dingen vor sich gegangen ist. Mehr dazu in der nächsten Ausgabe der Sendereihe Durch die Bibel. Ich freue mich schon aufs nächste Mal und wünsche Ihnen Gottes Segen.